Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des Gesundheitsstandorts Baden-Württemberg. Wenn wir uns das Gesundheitssystem hierzulande anschauen, ist Deutschland im internationalen Vergleich in vielen Bereichen gut aufgestellt. Doch es gibt eben auch erhebliche Herausforderungen, wie etwa die angespannten Finanzen, den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel, um nur einige zu nennen. Trotz hoher Ausgaben für Gesundheit liegt Deutschland bei Lebenserwartung und Anzahl gesunder Lebensjahre hinter anderen europäischen Ländern zurück. Was können wir also besser machen? Genau darum soll es in der heutigen Podcast-Ausgabe gehen. Über die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen und wie wir ihnen begegnen können, werde ich mit unseren heutigen Gästen sprechen. Professor Dr. Boris Augurzki, Gesundheitsökonom und gesundheitspolitischer Sprecher am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Dr. Cindy Körner, Krebsforscherin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg sowie Patientin und Patientenvertreterin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, NCT. Hanna Schuler, Co-Gründerin des Medizintechnik-Startups Coreway. Und Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. Mein Name ist Anja Segschneider und ich sage herzlich willkommen.
Hallo. Ja, Dankeschön. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit Professor Augurzki an, denn Sie haben ja gerade ein Buch geschrieben, beziehungsweise vor kurzem genau zum Thema mit dem Titel Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Und daher gleich mal an Sie die Frage, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen?
Ja, aus meiner Sicht, also meine größte Sorge ist, dass wir jetzt die nächsten Jahre mit weniger Personal mehr Menschen versorgen müssen. Also Sie können es auf einen Punkt bringen, ich sage das mal so, 2:1, das heißt, 2 gehen raus, gehen in Rente die nächsten Jahre und eine Person kommt nach als Nachwuchs. Das sind ungefähr so die Verhältnisse, geburtenstarken Jahrgänge auf der einen Seite versus geburtenschwache Jahrgänge so in den Nullerjahren auf der anderen Seite. Also 2 gehen raus, eine Person kommt nach und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Das heißt, das ist die größte Herausforderung und daran hängt eine zweite, nämlich da es schaffen müssen, dass die Sozialabgaben, die jetzt schon in der Summe bei 42% stehen, die sind gestiegen, auch bei der GKV besonders, dass die jetzt nicht auf 50% hochgehen die nächsten 10 Jahre. Sonst sind wir wirtschaftlich abgewürgt und dann können wir natürlich auch das Gesundheitswesen nicht mehr finanzieren. Das sind für mich die 2 Themen und dafür brauchen wir Lösungen.
Wenn wir das mal aus den einzelnen Perspektiven anschauen, Frau Dr. Körner, Sie können da gleich 2 Perspektiven vertreten, nämlich die Forschungssicht, Sie sind Krebsforscherin, aber eben auch die Patientensicht. Wie erleben Sie das Gesundheitssystem aktuell aus den Perspektiven und lassen die sich überhaupt miteinander vereinen?
Also ganz genau genommen habe ich, würde ich sagen, sogar 3 Perspektiven, die da reinpassen, nämlich ja auch noch die als Patientenvertreterin am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, wo ich mich eben in der Patientenbeteiligung noch engagiere und da nochmal eine ganz andere Seite, glaube ich, sehe vom System und davon, was da so abläuft. Wenn ich anfange von diesem Perspektivwechsel aus der Wissenschaft zur Patientin, muss ich sagen, dass das ein sehr ernüchternder war. Also abgesehen davon, dass eben die Diagnose an sich kein Spaß war, war es dann auch so, dass ich aus dem, was ich so als Wissenschaftlerin gedacht habe zu wissen, eben sehr hohe Erwartungen hatte aus Publikationen und aus Vorträgen zu personalisierter Therapie und zu beherrschbaren Nebenwirkungen, wo überall suggeriert wird, das läuft alles super. Also das ist alles sehr personalisiert und es wird sehr auf einen eingegangen. Und es war mir aus dieser Perspektive überhaupt nicht bewusst, wie sehr das ganze System am Limit läuft. Also wie sehr es einfach schwierig ist, auf einzelne Patientinnen und Patienten einzugehen, weil einfach jeder das tut, was er kann, aber irgendwo natürlich auch seine Grenzen hat. Und deswegen glaube ich, sind dann auch einige Situationen anders abgelaufen, als ich sie mir erhofft und erwartet hätte, einfach so aus dieser Erwartungshaltung heraus, die ich als Wissenschaftlerin von der Seite hatte, würde ich sagen.
Würden
Und
Sie, sorry, aber ganz kurz, weil das ganz gut zu dem Personalmangel, den wir gerade angesprochen hatten, passt. Würden Sie dann sagen, dass eben so diese Überlastung Sie aus Patientensicht mehr merken, eher als aus der anderen Perspektive?
aus der Wissenschaftlersicht war mir das so überhaupt nicht klar, weil da, also hat man ja mit den forschenden Ärztinnen und Ärzten zu tun, die schon auch immer sehr viel zu tun haben, aber es wird einem nicht so dieser Druck auf dem System bewusst. Also da spürt man so diesen normalen Druck im wissenschaftlichen System, also dass man einfach Leistung bringen möchte, aber nicht so dieser Druck, der dann mehr auf so einer persönlichen Ebene ist, also dass man den Patientinnen und Patienten gerecht werden möchte und einfach gar nicht die Zeit dafür hat, denen auch wirklich gerecht zu werden, gerade jetzt bei Tumorerkrankungen, eben bei lebensverändernden Diagnosen, in Situationen, wo es den Leuten wirklich schlecht geht und man hat vielleicht 10 Minuten, um mit ihnen zu reden, da kann man sie ja gar nicht auffangen, kommunikativ.
Ich gehe mal weiter zu Herrn Bauerfeind. Das betrifft ja alles vor allen Dingen auch die Krankenkassen. Und was sind denn aus Ihrer Sicht da die größeren Herausforderungen?
Ich will mal eher mal die kurzfristigen mal in den Blick nehmen, weil längerfristig ist natürlich das richtig, was Herr Professor Augurski gesagt hat. Wie kriegen wir eigentlich die Waage zwischen dem, auf der einen Seite, wie entwickeln sich die Versorgungsbedarfe bei den Menschen, auf der anderen Seite, wie viel auch Ressource jenseits des Geldes haben wir denn eigentlich überhaupt zur Verfügung, um das zu bewältigen? Und deswegen jetzt mal die Finanzen eher in den kurzfristigen Blick genommen. Wir haben die Situation, dass gerade erst kürzlich der Bund 800 Millionen Euro kurzfristig in den Gesundheitsfonds geben musste, damit dieser überhaupt noch seine Zuweisung an die Krankenkassen leisten kann, weil wir haben eine ökonomische Entwicklung, eine Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die jetzt nicht unbedingt so dazu beiträgt, dass wir sprudelnde Einnahmen haben, sondern ganz im Gegenteil, die Einnahmen gehen zurück, ja, oder sie entwickeln sich lange nicht so wie die Ausgaben. Und das hat dann die Konsequenz, dass wir letzten Endes dann dieses Darlehen brauchten. Wobei es ist kein Darlehen, es ist ein Vorschuss, um es genauer zu sagen. Es ist ein Vorschuss, damit wir auch tatsächlich als Krankenkassen dann auch die Leistungen finanzieren können, die wir für unsere Versicherten, für die Leistungserbringer vergüten müssen und so weiter, dass das alles geht. Und wenn man die aktuelle Entwicklung jetzt in diesem Jahr sieht und was wir dann an Prognosen auch haben. Es gibt unbestätigte Zahlen vom BMG, dass für 2026 ein Defizit in der GKV in Höhe von 4 Milliarden Euro erwartet wird und im Jahr 2027 könnte das dann auf 12 Milliarden ansteigen. Und dann bewegen wir uns wieder in zwei größeren Schritten doch auch auf eine Situation zu, wie sie hier vorhin auch schon aufgezeigt wurde, dass wir bald 50% an Sozialversicherungsbeiträgen auf die beitragspflichtigen Einnahmen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland haben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht so weitergehen kann. Wir haben auf der anderen Seite eine Ausgabenentwicklung, die hochdynamisch ist durch Preisregularien zum Beispiel im Bereich des Arzneimittelsektors, die eben nicht an sich an den Aus an den Einnahmen orientieren, sondern da relativ frei sich dynamisch weiterentwickeln können. Und wir haben jetzt auch die Situation, dass die Politik jetzt das Haushaltsbegleitgesetz legt ja einige Dinge auf, wie man kurzfristig der GKV unter die Arme greifen will und auch der sozialen Pflegeversicherung. Aber das über ein Darlehen zu machen, verschiebt doch die Problemlage auch nur in die Zukunft. Wird von ganz vielen Menschen als ein Messpunkt angesehen. Funktioniert unser Staat, funktioniert unser Land eigentlich noch? Und es funktioniert nicht sonderlich gut und es kostet sehr viel Geld. Jetzt mal so ganz pauschal gesagt, das ist die Wahrnehmung der Menschen. Und deswegen sollte Politik da nach meiner Überzeugung mehr Augenmerk drauf legen, dass wir hier kurzfristig eine Bremse reinbekommen, wie sich die Beitragssätze entwickeln und dass wir mittel- und langfristig Strukturreformen jetzt angehen, um dann auch tatsächlich strukturell Veränderungen zu haben, die dann auch einen Beitrag dazu leisten.
Frau Schuler, ich kann mir vorstellen, dass man in so einem Umfeld das als Start-up wahrscheinlich nicht ganz einfach hat, oder?
Ja, tatsächlich ist die Regulatorik sehr schwierig, um hier einfach auch ein qualifiziertes Produkt an den Markt zu bringen, an die Patientinnen, weil man hier auch einfach so diese Anforderungen hat mit Qualität und Sicherheit, Datenschutz, das alles sehr, sehr gut ist, aber einen auch so ein bisschen in der Innovation hemmt und man auch nicht so den Fortschritt machen kann, wie man eigentlich gern möchte, weil man auch diese Prozesse erstmal durchlaufen muss, die einfach sehr kostenspielig sind und zeitintensiv sind. Also hier haben wir auf jeden Fall die großen Herausforderungen und dadurch, dass halt auch die chronischen Erkrankungen immer weiter steigen, also gerade im Bereich den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Würden Sie einmal ganz kurz erklären, was genau für ein Produkt Sie entwickelt haben? Dann kann man das besser nachvollziehen wahrscheinlich.
Also es ist eine Gesundheitsanwendung für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und es ist eine chronische Erkrankung, die schubweise mit entzündlichen Schüben einhergeht. Heißt, die Patientinnen haben dann ganz starke Bauchschmerzen oder Durchfall und können eigentlich ja so irgendwie auch nicht mehr richtig am Leben teilhaben. Und da haben wir die Lösung gefunden, dass wir diese Schübe frühzeitig erkennen wollen und dem auch dann präventiv entgegenwirken zu können. Und dadurch können wir dann individualisierte Handlungsempfehlungen geben, auch anhand von Daten, Gesundheitsfaktoren und aber auch Vitalparametern, die wir durch Wearables tracken, um hier zu schauen, wie geht es gerade der Patientin, was braucht sie für Empfehlungen, um einfach auch so ein bisschen den Schub zu verringern oder auch die Remission, also diese schubfreie Phase aufrechtzuerhalten.
Das heißt, es ist im Bereich IT, KI auch so ein bisschen angesiedelt. Und ich
Genau.
schätze mal, da ist wahrscheinlich dann das Regulatorische auch gerade der Faktor, der das Problem
Genau.
ist.
Genau, also dass man eben auch diese Empfehlungen überhaupt anzeigen darf, braucht man eine Medizinproduktzertifizierung. Also gerade sind wir noch eins der Risikoklasse 1. Wir streben aber Risikoklasse 2a an, dass wir auch die Schubprognose auch in der App anzeigen dürfen. Und da sind wir jetzt gerade noch in der Forschung tätig.
Wie gründungsfreundlich sind wir denn für Gesundheitsunternehmen in Deutschland und Baden-Württemberg auch?
Also ich würde sagen, tatsächlich ist eigentlich da ein ganz guter Wandel geschehen. Also gerade in Baden-Württemberg gibt es eigentlich relativ viele Angebote. Also gerade erstmal mit Akzeleratoren, wo man erstmal Know-how bekommt in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Vertrieb, aber auch Datenschutz, was halt irgendwie alles bei einem Startup-Thema ist, was man selber aber ja auch nicht alles mitbringt durch ein eigenes Studium. Und da ist es ja eigentlich ganz gut aufgestellt, dass man auch Coachings bekommt oder auch dann speziell zum Beispiel der 4C in Tübingen, der sich auch auf Medizinprodukte spezialisiert, eben auch diese regulatorischen Prozesse zu beleuchten. Wie funktioniert das Ganze? Welche Dokumente gehören da dazu? Weil das auch einfach ein ja enormer Aufwand ist, wo man selber halt natürlich erstmal nicht durchblickt. Und da ist es ganz entscheidend, Leute zu haben, die einen da unterstützen. Und es gibt auch verschiedene Förderungen. Also wir haben jetzt das Exist-Gründungsstipendium zum Beispiel als erstes bekommen. Das ist eine Förderung vom Staat. Da kriegt man ein Jahr lang wie Gehalt und auch ein Pott für Sachausgaben, was ja auch entscheidend ist, um dann weitere Ausgaben für zum Beispiel Entwicklung zu tätigen oder in andere Prozesse wie zum Beispiel auch Patent, was natürlich auch entscheidend ist, um da auch sich ein Stück weit zu schützen, wenn man ein junges Startup ist. Und genau, also da denke ich, sind wir eigentlich, ja, haben wir ganz gute Förderung bis jetzt erhalten. Also auch junge Innovatoren oder jetzt BW Pre-Seed, IGP. Also es gibt da schon viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, wenn man ein gutes aufgestelltes Startup hat mit einer guten Lösung und da sich gut reinfuchst und eben aber auch so dieses Netzwerk hat, das ist auch sehr entscheidend, dass man auch die wichtigen Leute und die entscheidenden Leute kennt, die einen da auch so ein bisschen an die Hand nehmen können. Ich glaube, wenn man da so in diesem System drin ist, hat man schon eigentlich eine ganz gute Unterstützung, würde ich sagen.
Ja, da bin ich ja gerade tatsächlich ganz froh, dass auch ein paar positive Dinge dabei sind. Bis gerade klang das schon ziemlich düster mit den Herausforderungen. Professor Augurski, wie sehen wir denn im internationalen Vergleich in Deutschland aus? Wie stehen wir da?
Ja, aber erlauben Sie mir vielleicht kurz auch auf diese düstere Aussicht nochmal zurückzukommen. Also eine düstere Aussicht ist wunderbar. Denn nur dann bewegt sich das Gesundheitswesen. Also solange es uns gut geht und alles, die Geldmittel fließen, so in den 10er Jahren, dann wird einfach nur noch drauf gesattelt und weiter drauf gesattelt. Ja, das hat ja auch Herr Bauernfeind kurz erwähnt. Man hat dann die Dynamik, in den Ausgaben gehabt. Und wir werden nur in der Not reagieren. Das müssen wir ganz klar sagen. Und dann werden wir eben auch bereit sein, vielleicht auch so digitale Produkte wie jetzt von Frau Schuler auszuprobieren, ja, und mehr auf solche innovativen Produkte zu setzen. Das haben wir nicht gemacht und deshalb haben wir mehr so eine Fortschreibung des Systems gemacht und landen dann im internationalen Vergleich eher so im Mittelfeld, was die Outcomes angeht. Also die Qualität, natürlich, es ist gut, wir haben einen guten Zugang zur Gesundheitsversorgung, was zumindest die Erreichbarkeit angeht. Jetzt, ne, Sie haben ja auch erwähnt, Frau Körner, so ganz toll ist es dann doch nicht, wenn man mal ins System rein muss. Aber es ist schon anders als in anderen Ländern, wo es noch schlechter sein kann. Aber die Outcomes, zum Beispiel die Lebenserwartung, ist halt leider im Mittelfeld oder sogar drunter. Und das aber vor dem Hintergrund, dass wir überdurchschnittlich viel ausgeben. Also jetzt.
Woran liegt das, dass die Outcomes, also warum haben wir eine schlechte Lebenserwartung in Deutschland? Schlecht in
Ja,
Anführungsstrichen.
also ich denke mal, ich meine, das ist natürlich, es ist 1000 Gründe. Ja. Das ist ein gewachsenes System seit Jahrzehnten. Wir haben verschiedene Töpfe, die da am Gesundheitswesen hängen. Wir haben Sektorengrenzen, nicht nur ambulant, stationär, schon in anderen Bereichen noch, wo dann einfach an den Schnittstellen auch Verluste entstehen. Also sozusagen Ressourcen, die wir reingeben, aus denen wir nicht viel machen. Wir haben auch wenig Transparenz. Also wir wissen manchmal gar nicht, was ist der Nutzen, den wir kriegen für die Kosten. Ja, also das ist auch ein ganz zentrales Thema. Wir brauchen einfach mehr Transparenz. Da hilft die elektronische Patientenakte. Andere Länder haben da schon mehr. Ja, also wir sind immer noch am Anfang dieses ganzen Prozesses, die EPA aufzubauen. Andere sind da mittendrin oder auch schon viel weiter. Und dann ist es eben auch so ein bisschen diese Trägheit, wenn eben Geld da war, dann hat man sich nicht verändert. Und auch Veränderung heißt auch immer, ich muss alte Zöpfe abschneiden. Also da geht es auch um Destruktion, um Platz für Neues zu machen. Ja, so eine Art schöpferische Zerstörung hat nie stattgefunden. Andere Länder, ich nenne mal zum Beispiel Israel, weil ich das gerade kenne, die kommen mit deutlich weniger Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt aus. Ja, die haben mehr für Verteidigung und kriegen ist aber dann doch gut hin, deutlich besser bei den Outcomes zu sein. Ja? Also weil man einfach aus der Not heraus ein bisschen kreativer sein muss und solche Dinge machen muss, wie vielleicht jetzt auch Frau Schule und viele anderen.
Sie haben einmal ganz kurz, Frau Körner, ich frage Sie gleich dazu. Ich sehe, Sie würden gerne was dazu sagen. Ich würde aber gerne erst noch mal ganz kurz, Sie sagten nämlich schon so, okay, wir geben sehr viel Geld aus. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Und dann frage ich mich immer, okay, das Geld ist da. Warum fließt es in die falschen Ecken anscheinend? Und fließt, ne, also wie kommt das irgendwie anscheinend? Und dann auch, ist die Not aus Ihrer Sicht groß genug? Weil die ist ja nicht erst seit gestern da.
Ja.
Denken Sie, da kommt der Wandel jetzt?
Ja, also das ist noch ein guter Punkt. Also, wo fließt das Geld hin? Und ich glaube, ein Markenzeichen des deutschen Gesundheitswesens ist, wir machen einfach sehr viel. Also Menge. Menge ist ein ganz großer, wird ganz groß geschrieben. Also wir haben, wenn Sie es so pro Kopf das anschauen, auf die Einwohnerzahl bezogen, haben wir viele Krankenhausfälle, da sind wir Spitzenreiter. So rund 20 oder sogar mehr Krankenhausfälle pro 100 Einwohner im Jahr. Ne? Also das sind andere vielleicht nur bei 15 oder sogar die Hälfte. Auch im ambulanten Bereich, wir haben viele, viele Arztkontakte im Jahr, bis zu 10 pro Kopf, andere Länder auch hier wenig. Also wir haben so die Neigung, viel hilft viel, halten aber nicht inne und fragen, können wir denn statt Reparaturbetrieb mehr auf Prävention? Können wir Dinge vermeiden, dass die erst gar nicht auftreten? Können wir denn auch im System den Patientenpfad so gestalten, dass sich unnötige Dinge vermeide, dass ich auch nicht in die Notaufnahme des Krankenhauses renne mit Kleinigkeiten, außer Patientensteuerung? Also da fließt dann eben viel Geld rein und wir hätten es also, um es auch anders auszugeben. Nur da müssen Sie immer berücksichtigen, da verändert dann sind die Geldströme, die dann zu enormen Widerständen führen. Und da muss man kämpfen. Jetzt Ihre zweite Frage, ist dann die Not dafür groß genug? Also bis vor kurzem war die enorm. Also wir merken alle, und das klang ja vorhin auch schon ein bisschen an, dass vielleicht das deutsche Gesundheitswesen zur deutschen Bahn wird. Ja, sozusagen, man merkt, daran ja, unser Land funktioniert nicht mehr richtig an der Bahn und es wird dann auch bald im Gesundheitswesen so sein. Und da war schon die Not recht groß und die enormen Anstiege der Beitragssätze der GKV, was die Menschen ja spüren, sie zahlen mehr, kriegen weniger. Ja? Hausarzt geht in Rente, ich kriege keinen neuen, die Praxen bleiben unbesetzt. Das spüren natürlich die Leute und in Baden-Württemberg, aber ich habe auch an der im Erzgebirge, in Sachsen, da ist es zum Teil noch schwieriger und da gibt es dann viel Unmut. So, ist die Not jetzt groß genug? Nun ja, jetzt hat man 1 Billion Euro reingegeben als Sondervermögen und Sie merken zum Beispiel, jetzt soll ja das Gesetz, die Krankenhausreform ein bisschen geändert werden. Was macht man? Also da gibt es diesen Transformationsfonds, Krankenhausstrukturen zu optimieren. 50 Milliarden Euro, wunderbar, finde ich richtig, machen wir über Sondervermögen, also die eine Hälfte. Da kommt man aber auf die Idee, dass man jetzt eine Betriebskostenfinanzierung, also Krankenhäuser sollen 4 Milliarden mehr bekommen, kurzfristig, vorübergehend, wirtschaftliche Hilfe, kann man sagen, ist okay. Aber eine Betriebskostenfinanzierung nennt man jetzt auch Transformationskosten. Also man ist so frech in der Politik und widmet jetzt das Schulden für Investitionen um aus, was eigentlich aus dem Bundeshaushalt oder vielleicht eben von Herrn Bauernfeind von den Kassen bezahlt werden müsste. Und da merken Sie eben, man wird diese 1 Billion für Verteidigung und Infrastruktur eben umwidmen und auch Geld reingeben, um wieder Zeit zu gewinnen, nichts tun zu müssen.
Frau Körner, jetzt endlich. Bitte.
Ja, ich wollte genau das, was der Herr Professor Augustin dann auch gesagt hat, über Prävention und vielleicht auch Steigerung der Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft einfach kurz in den Raum werfen als Möglichkeiten, wo Geld wahrscheinlich besser investiert wäre oder nachhaltiger investiert wäre als immer in der Symptombehebung im Endeffekt. Also gerade wenn es darum geht, dass Menschen eben in die Notaufnahmen kommen mit Kleinigkeiten, weil sie einfach nicht besser wissen, wie sie sich helfen können. Ich glaube, da wäre Stärkung von der Gesundheitskompetenz und einfach mehr gesundheitliche Ausbildung an der Basis sozusagen wäre da sehr viel wert, glaube ich.
Frau Schuler?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wir reagieren echt viel zu spät. Also man könnte viel frühzeitiger reagieren, eben dass man nicht im Krankenhaus landet. Und ich glaube, da kann man echt von Anfang an eigentlich schon etwas verändern und so das Gesundheitsbewusstsein schaffen, also vom Kindesalter schon an, aber auch Eltern dafür irgendwie auch zu sensibilisieren, aber auch Arbeitgeber, also dass man wirklich so überall Gesundheit auch ein Stück weit verfügbar macht. Also ich glaube auch, dass einfach die Ernährung mit ungesunden Lebensmitteln wie Süßigkeiten, ne, da einfach viel zu sehr auch in der Werbung präsentiert wird und auch teilweise günstiger ist, wie jetzt zum Beispiel halt gesundes Obst und Gemüse. Und ich glaube, mit solchen Sachen könnte man schon viel bewirken, dass man irgendwie so zeigt, was ist überhaupt ein gesunder Lebensstil, aber auch irgendwie überall Gesundheit verfügbar machen für alle und auch so ein bisschen das attraktiv zu gestalten, durch zum Beispiel auch Gamification-Ansätze oder irgendwelche Bewegungs Räume, Plätze, in Zügen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um irgendwie diese Gesundheit so ein bisschen in den Alltag zu integrieren von jedem von Anfang an.
Herr Bauernfeind, das Thema Prävention, würde Ihnen potenziell vielleicht auch als Krankenkassen helfen?
Ja, natürlich würde uns Prävention helfen, gar keine Frage, aber dieses würde ich ganz gerne streichen, weil Prävention hilft auch jetzt schon. Nur wir machen zu wenig. In der gesamten GKV fließen nur 0,2% der Gesamtausgaben in Primärprävention. Wenn man noch die Dinge, die anderen Leistungen wie Impfungen und so weiter dazu zählt, die ja auch als Vorsorge helfen, Erkrankungen zu vermeiden, wenn man das noch dazu zählt, sind es am Ende trotzdem nur 3%. Der Rest der Leistungsausgaben, 97%, fließen in den von Herrn Professor Augurski schon angesprochenen Reparaturbetrieb. Wir sind als Gesundheitswesen extrem auf Reparatur ausgerichtet. Wir sind es aber auch als Gesellschaft gewohnt. Und das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil wenn man Prävention ohne die Thematik Gesundheitskompetenz denkt, wo wir auch uns abgewöhnen müssen, dass für alles irgendwann eine Pille herhalten kann und wir in unserem Gesundheitsverhalten die Kompetenz entwickeln, gewissermaßen auch frühzeitig im Kindesalter zu lernen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich dies oder jenes mache oder dies oder jenes lasse, was bedeutet es für meine Gesundheit jetzt akut und auch in Zukunft. Aufklärung, Zielgruppen, vulnerable Gruppen gezielter aufklären, wie sie sich verhalten können. Aber auch eben weg von der Überzeugung, und da nervt mich dann schon wieder, wenn man jetzt gerade im Spiegel lesen konnte, können wir mit einer Pille ewig leben. Das suggeriert ja gewissermaßen gleich, für alles gibt es irgendeine Tablette, irgendeine Pille. Wenn sie Übergewicht haben oder sich selbst nicht attraktiv genug finden mit ihrer Körperform, gibt es dafür momentan Spritzen. In der überschaubaren Zukunft wird es dafür nebenwirkungsfreie Tabletten geben. Aber dass sie gleichzeitig das gleiche oder sogar in der Gesamtwirkung besser mit mehr Bewegung, einer gesünderen Ernährung und alles, was man da herum im Bereich Mobilität machen könnte, viel mehr erreichen können und auch langfristig nachhaltiger was erreichen können. Das ist viel zu wenig präsent. Und natürlich können auch digitale Ansätze, auch können Apps unterstützen und auch in der Steuerung der Versorgung. Auch Gesundheitskompetenz hat ja auch was damit zu tun, dass ich weiß, wie gehe ich mit einer gesundheitlichen Situation für mich oder meine Kinder um. Und dass ich eben auch lerne und weiß irgendwann, dass ich damit nicht in die Notaufnahme gehen muss, dass vielleicht ein Tag Ruhe mir helfen würde. Es kommt natürlich, muss ja kommen, der Wadenwickel eben dann auch vielleicht ein bisschen hilft gegen ein leichtes Fieber bei einem Kind. Das sind dann solche Ansätze, wo wir noch eine Riesenkompetenz haben und wo sich uns andere Länder und Gesellschaften auch Riesenschritte voraus sind. Und was in dem Gesamtkontext Relevanz von Prävention mit Blick auf Gesundheitswesen, aber auch gesamte Gesellschaft und jetzt sage ich mal neben der Gesellschaft auch noch unsere Volkswirtschaft betrifft. Wir laufen Gefahr, wenn wir hier nicht besser werden, nicht nur das Gesundheitssystem irgendwann nicht mehr finanzieren zu können oder auch nicht die Ressourcen zu haben, das Gesundheitswesen überhaupt mit Fachkräften und so weiter überhaupt betreiben zu können. Wir laufen auch Gefahr, dass wir keine Wirtschaftsleistung mehr produzieren können oder nicht ausreichend, um das zu refinanzieren. Wir brauchen aber gesunde und leistungsfähige Mitarbeitende in allen Bereichen. Und sei es in der IT-Entwicklung genauso wie im Schienenbau und sonst was. Wir brauchen da einfach Menschen, die das tatsächlich leisten können, sonst haben wir ein Riesenproblem. Und nicht nur, weil die dann über ihre Einkommen auch Beitragseinnahmen in den sozialen Sicherungssystemen generieren, sondern weil dass die Wirtschaftsleistung unserer Volkswirtschaft ja grundsätzlich wichtig ist, um uns als Staat auch den Möglichkeitenraum zu erhalten, den wir heute haben, mit allem, was da dranhängt, von der Kultur über Mobilität, Verteidigung am Ende auch und so weiter. Also das hat mehr Dimension an der Stelle. Und ich betone das immer so, weil man nur so auch weitere Kreise gewinnen kann, sich dazu engagieren. Seien es Bildungsbereiche, seien es die Wirtschaft, dass man ein höheres Verständnis dafür bekommt, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist. Ich merke schon, ich steigere mich jetzt da rein und halte mich mal an der Stelle zurück. Es gibt
Das
aber auch noch
kann
andere
ich
Hebel.
verstehen. Auf jeden Fall ist es ja auch ein wichtiges Thema. Aber ich sah schon die ganze Zeit, dass Herr Augurski auch eine Anmerkung dazu hat. Deswegen wollte ich ihm einmal die Möglichkeit geben.
Ja gut, Frau Segschneider, wenn Sie erlauben, dann verweilen wir noch ein bisschen bei Prävention, weil ich glaube,
Sehr
das ist
gerne.
halt schon ein Schlüssel. Denn eins ist völlig klar, wir müssen die Menge an Behandlungen runterbringen, wenn wir weniger Personal haben. Ja, ich glaube, das ist intuitiv jedem klar. Und jetzt, warum passiert das eigentlich? Warum nur diese Komma Prozent da oder 3% vielleicht der Krankenkassenausgaben? Also Prävention wird ja nicht vergütet. Quasi, ne, im Gesundheitssystem, sondern es wird vergütet, wenn ich jetzt einen Fall behandle und dann bin ich vielleicht erfolgreich, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls wird der vergütet. Das heißt, wir müssen dann überlegen, wie mache ich das Vergütungssystem, dass Prävention im Vordergrund steht. Schwierig, also Kassen könnten natürlich sagen, ich habe da ein Interesse, weil wenn ich gesunde Versicherte habe, habe ich weniger Ausgaben. Da habe ich ein klares Interesse. Nur wenn ich jetzt investiere in die Gesundheit meiner Versicherten und die dann plötzlich erfolgreich ist, diese Maßnahmen, da wechseln sie von der AOK Baden-Württemberg zur Barmer rüber, dann profitiert die Barmer und Herr Bauernfeind hat es bezahlt. Also passiert das nicht. Man muss also überlegen, wie kriege ich da ein Vergütungssystem hin, dass da ein Interesse entsteht. Aber man kann auch sich überlegen, wie kann ich denn auch auf dieser Leistungserbringerseite anders mich aufstellen. Also was mir immer vorschwebt, ist so, was ich gerne erzähle, wenn man Verantwortung an Regionen gibt, nehmen Sie einen größeren Landkreis, der dann, sagen wir mal, ein Gesundheitsbudget bekommt und dort dann selbst auf welche Art und Weise nutzt er dieses Budget, um dort die Bevölkerung gesund zu halten oder eben gesund zu machen, wenn sie krank geworden ist. Wenn ich solche Regionalmodelle habe, kann ich dann verändere ich die Anreize, dann versuche ich, meine Bevölkerung gesund zu halten, stelle vielleicht dann weniger medizinisches Personal ein, sondern vielleicht eher Sozialarbeiter, die dann helfen, Leute gesund zu halten, ne? Und Thema Lebensstil, was auch Frau Schuller ja ein bisschen ausgeführt hat, gehört auch rein. Also es sind auch nicht nur die Krankenkassen gefordert, sondern es beginnt bei Kindesbeinen im Kindergarten, Schule und so weiter. Auch da werden die Weichen gelegt für gesunden Lebensstil und dann eben für Krankheiten später. Also da ist mehr als nur Krankenkassen gefordert und wir brauchen Vergütungssysteme, die anders sind.
Frau Schuler?
Ich würde gerne auf den zweiten Punkt von Herrn Bauernfeind auch kurz eingehen mit der Pille für alles. Weil ich finde, das sieht man auch ganz stark gerade bei nicht nur chronischen Erkrankungen, auch generell, dass einfach, wenn man zum Arzt geht und irgendwas hat, einfach ein Medikament verschrieben wird und das war's. Und ich finde es dann auch irgendwie sehr frustrierend, weil ich aus dem Bereich Gesundheitsförderung komme und weiß, was man alles auch noch mit Ernährung und Stressregulation und so weiter alles erreichen kann und dass die Ärzte da irgendwie nicht so sensibel sind oder halt auch wahrscheinlich auch wenig Geld damit verdienen und dass sie dann halt einfach nur darauf gehen, ja, die Symptome zu unterdrücken und nicht die Ursache zu bekämpfen und dass man da auch irgendwie ein bisschen sensibilisieren sollte auf einfach eine ganzheitliche Betrachtung und auch vor allem dann nachhaltig, weil wenn ich dann nur Medikamente nehme, dann ist es ja auch kein Wunder, wenn irgendwie dann das nochmal irgendwann vorkommt und ich glaube, da können wir auch noch ganz viel bewegen.
Frau Dr. Körner, ist Prävention ja schlicht und ergreifend auch einfach ein großes Patiententhema? Das nimmt vor allen Dingen einfach die Patienten in den Fokus direkt von Anfang an, bevor sie krank werden. Und ich frage mich dabei, A, wie sehen Sie das Thema Prävention natürlich? Und B, brauchen wir insgesamt mehr Patientenfokus und zwar auch individuell auf die Patienten zugeschnitten vielleicht?
Also es gibt ja so dieses Sprichwort, there is no glory in prevention. Also irgendwie sieht man den Wert der Prävention oft ja erst so im Nachhinein. Also dass man denkt, wo hätte ich mich doch mal besser verhalten. Und wenn man jetzt mehr so in Richtung des Systems und der Patientenbelange guckt, ist das, glaube ich, auch was ganz schön in dieses ja in diesen Themenkomplex passt, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ist aus meiner Sicht auch Shared Decision Making, also partizipative Entscheidungsfindung zu Behandlungswegen, aber auch vielleicht zu Präventionswegen. Also, dass man nicht vom Arzt gesagt bekommt, sie müssen jetzt das und das machen, sie müssen jetzt diese Therapie nehmen, sondern dass eben Wege aufgezeigt werden und die Vor- und Nachteile von diesen Wegen, sodass man an einen Punkt kommt, selber eine Entscheidung für sich zu treffen, welchen Weg man gehen will, aus dem Selbstbewusstsein heraus verstanden zu haben, warum man diesen Weg gehen möchte. Ich glaube, dass man dadurch auch an vielen Stellen wahrscheinlich wieder Geld einsparen könnte, weil sich, also jetzt wieder aus dem Onkologie-Kontext heraus, werden viele Behandlungen gemacht, weil eben die Leitlinie sagt, das ist jetzt die onkologisch beste Behandlung, ohne dass die Patientinnen und Patienten manchmal wissen, wie viel ihnen das jetzt überhaupt bringt. Also sie wissen im Vorfeld nicht, was ist jetzt mein Vorteil daraus und auch nicht so genau, welche Nachteile können, also welche Nebenwirkungen, welche Langzeitfolgen können daraus entstehen, wenn ich diese Behandlung jetzt mache? Und dann wird es eben gemacht, weil es in der Leitlinie als onkologisch beste Behandlung steht, weil es eben das Gesamtüberleben am besten verbessert, sozusagen. Aber wenn man eben so diese Gesamtschau hat von, ja, welche Risiken und Nebenwirkungen hat es auch und wie groß ist überhaupt mein individueller Vorteil, dann fällt viel öfter die Entscheidung, okay, nee, vielleicht möchte ich diese Behandlung gar nicht. Und gerade bei den neuen onkologischen Therapien sind die ja auch oft sehr teuer und dann vielleicht nicht mal die Behandlung, die für die Patientin oder den Patienten in dem Moment die beste ist, aus der eigenen Präferenz heraus betrachtet.
Und potenziell ist ja vielleicht auch nicht für jeden Patienten die medizinisch optimale Leitlinie auch die beste Behandlung, nehme ich an. Werden denn die Patienten da genug gefragt aus Ihrer Sicht derzeit? Also könnte man da zum Beispiel auch weitere Gesundheitsfälle vermeiden, wenn man jetzt den Patienten mehr Fragen stellt und sie mehr einbeziehen würde?
Also da gibt es tatsächlich auch Studien zu diesem Shared Decision Making, dass durch diese Einbeziehung eben die Gesundheitskompetenz gestärkt wird, dass man besser versteht, okay, diese Nebenwirkung ist normal. Wenn ich die jetzt habe, dann warte ich erst mal 2 Tage, bevor ich in die Notaufnahme fahre, weil sie ist normal und wenn sie nach 2 Tagen wieder weg ist, ist alles in Ordnung. Also dass dadurch eben auch ja, sich im Nachgang praktisch auch nochmal Kosten senken lassen. Und eben durch diese Selbstwirksamkeit und dieses Bewusstsein für den eigenen Körper, das zieht sich ja dann auch durch andere, ja, Gesundheitsthemen wahrscheinlich durch, in die man das übertragen kann. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viel Potenzial drin steckt, wenn man da von diesem patriarchalischen System, wo man eben gesagt bekommt, das ist jetzt die Behandlung, die Sie machen müssen, immer weiter hinkommt zu, ja, eben zu dieser gemeinsamen Entscheidungsfindung, was für einen selber, also für vielleicht auch mit Begleiterkrankungen oder mit Präferenzen oder mit dem sozialen System um einen herum jetzt die beste Entscheidung für einen selber ist.
Herr Bauernfeind, Sie wollten noch was anmerken.
Ja, ganz wichtig ist an der Stelle natürlich, dass nach so einer gemeinsam getroffenen Entscheidung dann der Patient aber auch nicht alleine gelassen werden darf. Und ich denke, da ist ein Riesenpotenzial in digitalen Tools, sowohl bei der als Unterstützung zur Compliance in der Therapie, als auch, wenn es zum Beispiel um Lebensstiländerungen geht, die positiv auf die Gesundheit wirken können, auch so wie sie mit dem Arzt besprochen sind, dass man es dann eben auch unterstützt durch Apps, die auch die Selbstwirksamkeit viel schneller, sage ich jetzt mal, transparent machen können, als das dann der nächste Arztbesuch vielleicht kann. Also da sollten wir das Potenzial echt nicht unterschätzen, und dort auch noch mehr reingeben an der Stelle.
Professor Ogurski?
Ja, ich würde gern da ein bisschen vielleicht Optimismus reinbringen, weil das ist etwas, wo wir, glaube ich, was erreichen können. Also in der Ökonomie reden wir von Informationsasymmetrie. Das heißt, sagen wir, die Ärzteschaft weiß einfach mehr als die Patienten, ne? Und das ist dieses Ungleichgewicht. Und das ist auch natürlich, ich habe ja eine Ausbildung gemacht, dann weiß ich ja mehr als die Laien. Außer ich bin jetzt auch irgendwie Spezialist geworden durch meine Krankheit, dann sind die oft fitter als sozusagen die medizinischen Experten. Aber das mal dahingestellt. So, und jetzt haben wir ja diese ganzen Möglichkeiten über Digitalisierung und dahinter steht auch viel künstliche Intelligenz. Und damit können wir nämlich die Patienten aufrüsten. Also damit kriegen die plötzlich Informationen, die sie eben nicht lernen mussten, sondern über eine KI aufbereitet haben und können dann stärker auf Augenhöhe mit den Ärzten eben reden, ja, und dann auch besser mitreden. Ich glaube, da, Frau Körner, ist ein Riesenpotenzial und natürlich auch solche Apps, die das dann unterstützen, jetzt in einzelnen Krankheiten, vielleicht aber auch mal genereller. Ich glaube, da werden wir 5 Jahren schon noch einiges sehen und wir erleben ja gerade auch, wie KI sich entwickelt, wo ich jetzt auch schon keine Sprachen mehr lernen muss, sondern dann eben so ein Übersetzungstool habe. Und das ist ja auch so ähnlich, ja.
Frau Dr. Körner, Sie hatten noch eine Anmerkung.
Ja, genau. Ich wollte nur in den Satz rein, die Ärzte wissen mehr als die Patienten. Sie wissen natürlich mehr über die Hintergründe von der Krankheit und über verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und so. Aber was, glaube ich, noch viel zu wenig genutzt wird, ist eben dieses Wissen der Patientinnen und Patienten über ihren eigenen Körper und über ihre eigene, also das Körpergefühl oder dieses, wenn Patientinnen und Patienten sagen, da stimmt etwas nicht, dass das ernst genommen wird und dass das nicht, nee, die Werte sind im Normbereich, das ist alles in Ordnung.
Frau Schuler, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört von verschiedenen Seiten, dass digitale Produkte vermutlich auch viel Entlastung bringen könnten, so insgesamt im System. Wie erleben Sie das denn, wie da die Berührungsangst ist? Werden die gut angenommen oder haben Sie eher das Erleben so, da ist man sehr
Ja,
skeptisch?
es kommt auch wieder darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Also die Betroffenen sind da auf jeden Fall affin. Ist auch oft jetzt wieder im CD-Bereich, also chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, ist es die Erstdiagnose meistens zwischen dem 19. und 34. Lebensjahr, also auch, wo einfach das Smartphone noch sehr präsent ist. Heißt, da sucht man schon auch nach digitalen Lösungen. Die sind da sehr offen und bereit dazu. Aber Ärzte sind da noch teilweise verschlossen, die halten an diesem altbewährten Stück weit fest, und sind da noch sehr skeptisch, ob ich jetzt irgendwie, also es gibt auch diese digitalen Gesundheitsanwendungen, Digas-App auf Rezept, die man verschreiben kann, um dann auch neben Medikamenten halt auch ein digitales Tool an die Hand zu geben, um einfach wirklich umfangreicher den Patient, die Patientin zu unterstützen. Aber leider ist da ja auch noch nicht so das Bewusstsein dafür, wie welchen Mehrwert das auch alles haben kann, und denken dann vielleicht auch, ja, vielleicht ist es nicht genau geprüft worden mit irgendwie Sicherheit, Datenschutz. Funktioniert das überhaupt? Werde ich dann angerufen von einer Patientin, oh, das funktioniert nicht? Und also, dass da irgendwie auch, glaube ich, noch viel Angst auch vielleicht da ist, weil es noch nicht so im Alltagsgebrauch da ist.
Professor Ogutzky, Sie hatten jetzt vorhin schon mal gesagt, wir brauchen im Grunde ein ganz anderes System. Was würden Sie für einen Vorschlag machen? Insbesondere jetzt vielleicht in finanzieller Hinsicht. Wie könnte man das System besser und anders aufstellen, aber gerne auch darüber hinaus?
Gut, also was die Finanzierungsseite angeht, und damit auch vielleicht verknüpft die Vergütungsseite dann auf Seiten der Leistungserbringer, das ist schon ein Schlüssel. Also so wie ich das System vergüte, so bekomme ich auch am Ende die Ergebnisse. Und das muss man sich immer klar machen, wobei ich auch sagen will, es gibt kein perfektes Vergütungssystem. Wir werden immer Kollateralschäden haben. Es geht immer darum, die zu minimieren. Und da haben wir aber durchaus noch Potenzial. Also stärker am Patientenpfad entlang vergüten, auch stärker die Ergebnisse in Blick nehmen. Also wenn hinten ein gutes Ergebnis rauskommt, dann kann man gerne mehr zahlen, aber wenn halt keins rauskommt, dann eher nicht. Dafür brauche ich übrigens auch Transparenz und die elektronische Patientenakte, die ist eh der Schlüssel für alles. Nochmal ein anderes Thema. Und ich würde zum Beispiel auch überlegen, müssen wir eigentlich die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung getrennt haben? Wahrscheinlich ein ganz eigenes Thema. Vielleicht hat Herr Bauernfeind da eine eigene Meinung. Aber auch da habe ich natürlich wieder Schnittstellen, wo ich zum Beispiel auch Pflegebedürftigkeit gar nicht so richtig vermeiden will, weil das ja dann ein anderer Topf bezahlt, wenn ich erfolgreich bin. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Aber ich muss auch ein bisschen, also wir haben jetzt viel auf das System geschimpft, auf vielleicht die Politik, vielleicht auch mal auf die Krankenkassen, aber wir müssen schon auch die Nachfrageseite, also die Patienten in den Blick nehmen. Auch die müssen wir ein bisschen an die Hand nehmen. Gerne, dass man auch über Gesundheitskompetenz da was macht, aber auch über Patientensteuerung. Und jetzt eben zu Ihrer Frage, wir schlagen auch in unserem Buch vor eine Eigenbeteiligung. Ja, dass ich also, wenn ich ins Gesundheitswesen gehe und dort Kosten generiere, dann auch mich ein bisschen daran beteilige. Und da will ich auch gleich vorweg sagen, das ist nicht unsozial, weil das kann ich immer sozial staffeln. Also wenn ich jetzt geringere Einkommen habe, die kann ich rausnehmen oder auch viel geringere Beteiligungen machen als größere Einkommen. Das ist, glaube ich, völlig klar machbar. Aber dann schaffe ich auch ein Bewusstsein bei denen, die es in Anspruch nehmen, ja, da steckt eben eine Menge Leistung dahinter, die was kostet. Ich weiß.
Bestrafen Sie da nicht die Leute, die kränker sind,
Nein,
zum
nein,
Beispiel
nein.
chronisch Kranke?
Eigenbeteiligung mit Deckel nach oben. Also da haben wir einen Vorschlag gemacht. Also das ist dann automatisch nach oben gedeckelt. Das ist in vielen Ländern eigentlich Usus. Ne? Nur bei uns ist es, weil wir es nicht kennen, immer wieder eine Herausforderung, darüber zu sprechen. Aber das ist das eine. Das andere, und wir müssen auch über das Thema Generationengerechtigkeit reden, denn eins ist völlig klar, durch die Alterung steigen natürlich die Ausgaben und wir können jetzt immer sagen, alles, was da steigt, müssen die Jüngeren bezahlen über Erwerbstätigkeit. Man kann aber auch überlegen, dass die Älteren dann über eine Eigenbeteiligung eben sich auch ein bisschen daran beteiligen an den Kosten, die sie halt generieren. Wenn der Lebensstil gut ist, dann habe ich natürlich weniger Kosten. Ja, manche haben Unglück und fallen so rein und werden chronisch krank. Manche können es aber auch beeinflussen. Und wir müssen natürlich alle Hebel ziehen. Also, das ist nur ein Aspekt und das ist ein kleiner, ja, will ich betonen. Und er ist sozial abgefedert. Aber das ist eben auch ein Vorschlag von uns, weil sie über Finanzierung gesprochen haben. Und deshalb wollte ich ihn auch kurz bringen.
Frau Dr. Körner.
Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, ich habe mir dieses Jahr zum allerersten Mal bei der Krankenkasse meine Patientenquittung beantragt, um praktisch die Leistungen, die über die letzten Jahre für mich sozusagen getätigt wurden, zu sehen. Und muss sagen, dass das schon ein ziemlicher Aha-Moment für mich war, einfach, dass man das mal so schwarz auf weiß sieht, was das System da überhaupt kostet. Also vielleicht wäre das auch was, was dieses Kostenbewusstsein so ein bisschen anregen könnte, wenn man da mehr Transparenz hätte, dass man einfach auch als in der GKV Versicherter automatisch ab und zu mal mitbekommt, was man so an Leistungen bekommt.
Herr Bauernfeind, würde das helfen?
Tatsächlich glaube ich das nicht wirklich, weil der Zugang zu dieser Patientenquittung, der ist simpel und einfach. Das können Sie online machen. Und es machen auch Menschen, aber Menschen mit einem hohen Bildungsniveau gucken da ganz anders drauf, wie manche Menschen, die da dann quasi sich noch die Bestätigung holen, dass sie das System richtig gut ausgenutzt haben, um das mal mit einer anderen Perspektive einzubringen. Und das ist auch ein bisschen so das Problem bei Eigenbeteiligung, insbesondere wenn man quasi mit Menschen mit niedrigem Einkommen Ausnahmen macht oder keine Eigenbeteiligung macht, weil es ist dummerweise so, dass gerade in dem Bereich, wo niedrige Einkommen einhergehen mit tendenziell etwas weniger Gesundheitskompetenz, auch einem schlechteren Gesundheitsstatus, gerade dort brauchen wir eigentlich eine bessere Steuerung. Und wenn man, also da bin ich nicht fein mit, sage ich ganz ehrlich. Ich bin der Überzeugung, dass wir richtigerweise stärker auf Vergütung am Patienten entlang und an dem Gesundheitsstatus entlang einen Fokus drauflegen. Und wir machen da ja einiges mit unseren Selektivverträgen schon, dass dort ein stärkerer Fokus auf den Patienten eingenommen wird. Vielleicht noch einen Hinweis, dieser Ansatz, dass Prävention sich für eine Krankenkasse nicht lohnt, weil der Versicherte ja zu einer anderen Kasse wechseln könnte. Ich glaube, wenn Sie als Krankenkasse in Ihren Job überzeugt machen, haben Sie die Angst nicht. Dann bleibt der Patient bei Ihnen, weil er sich auch gut versorgt fühlt, auch mit guten präventiven Leistungen. Also an der Stelle, da würde ich nicht so sehr den Fokus drauf legen. Was mir wichtiger wäre, um das Gesundheitssystem längerfristig auch stabiler zu machen, dass wir tatsächlich eine gute Steuerung organisieren, dass wir die Patienten besser an die Hand nehmen, sei es mit digitalen Tools, sei es auch mit Gatekeeping bei Hausärzten, aber natürlich auch, dass wir uns lösen von den bestehenden Strukturen. Wir brauchen eine sektorübergreifende oder sektorunabhängige Versorgung. Dieses starre in Budgetdenken, das macht das Gesundheitswesen in Deutschland wenig veränderungsbereit, weil um die Töpfe natürlich gekämpft wird. Und Herr Professor Augurski hat vorhin davon gesprochen. Er hat nicht Disruption gesagt. Destruktion hat er gesagt. Aber vielleicht brauchen wir auch Disruption im Sinne von, wir müssen nur einfach die Dinge konsequent in Frage stellen und dann neu denken.
Frau Schuler, was würde Ihnen als Start-up das Leben einfacher machen?
Sehr gute Frage. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, der so ein bisschen auf die anderen basiert. Was wir noch nicht so genannt haben, was glaube ich aber auch noch ein zentraler Faktor ist, dass wir schon auch einfach in einer Leistungsgesellschaft leben, wo es viel darum geht, viel zu arbeiten, viel zu leisten. Ne? Dann hat man vielleicht auch noch Kinder, Haushalt, muss selber kochen. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, der Zeitfaktor, der da auch eine enorme Rolle spielt, dass ich die Zeit habe, mich einmal gesund zu ernähren zum Beispiel, aber auch mir das alles anzueignen, also meine Gesundheitskompetenz zu steigern. Und dass viele halt dann wirklich auch darauf basieren, deswegen erst handeln, wenn es zu spät ist. Also auch das sind ja auch die Menschen, die dann irgendwie erst einen Schlaganfall haben müssen, bis sie dann anfangen, hier regelmäßig Sport zu machen. Ich glaube, da können wir auch noch viel irgendwie in den Strukturen, Prozessen, im Alltag arbeiten, dass man hier auch diese Zeit bekommt. Ich glaube, da können wir noch ja, viel erreichen. Digitale Produkte sind zwar jederzeit verfügbar und noch relativ schnell und einfach, aber ich glaube, die ersetzen ja dann trotzdem irgendwie nicht eine Sporttherapie oder eine Ernährungstherapie oder diesen Arztbesuch oder spezielle Behandlungen. Also ich glaube, da müssen wir irgendwie auch schauen, dass die Menschen auch einfach die Zeit dafür haben. Ja.
Was würde Ihnen zum Beispiel in der Produktentwicklung helfen?
Ja, also hier würde also uns natürlich sehr stark helfen, wenn auch nochmal Krankenkassen, Ärzte auch nochmal ihre Perspektive mit reinbringen, um gemeinsam zu schauen, was kann man anbieten, dass alle Strukturen berücksichtigt werden. Also eben nicht nur, wir haben bis jetzt sehr stark aus Patientenverhältnis die App aufgebaut, wir waren mal im Gespräch mit Ärzten, aber auch hier wieder dieses Ernüchternde, dass sie keine Zeit haben und dass man da irgendwie vielleicht so Stakeholder findet, die einen da auch aus diesen verschiedenen Perspektiven unterstützen, dass man ja dieses digitale Produkt am Ende hat, das einfach wirklich alles abdeckt und alles berücksichtigt.
Eine Abschlussfrage an Sie alle, gerne der Reihe nach. Wenn Sie einen Wunsch an die neue Bundesregierung hätten, was wäre dieser Wunsch, Herr Professor Ogurski?
Ich darf meinen Wunsch zuerst äußern. Ja, also können jetzt allerlei Dinge bringen, aber ich habe festgestellt, auch bei dem Buch, das wir geschrieben haben, irgendwie kam immer die elektronische Patientenakte als Schlüssel für alles Mögliche, ja, für unsere ganzen Lösungsvorschläge. Und deshalb glaube ich, wir müssen dort wirklich zügig und gut vorankommen. Da können dann auch die ganzen Apps sich andocken. Ich habe Transparenz, ich kann Kosten nutzen, ich kann Patientenpfade aufzeigen, ich kann dann auch daran die Vergütung knüpfen. Ich könnte auch, wenn ich es dann machen will, die Eigenbeteiligung darüber laufen lassen, ne? Über gewisse Abbuchungen. Also das ist eigentlich der Schlüssel. Ich habe meine Bilder, ich habe meine Diagnosen. Und damit kann ich auch Unnötiges vermeiden. Ja? Also ich sehe es in anderen Ländern, wie toll man da schnell vorwärts kommt, wenn man diese Informationen hat. Deshalb ist das mein Wunsch, da jetzt wirklich viel Energie reinzuhängen.
Frau Dr. Körner?
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Mein Wunsch wäre wirklich mehr Investitionen in Prävention und vor allem auch in Gesundheitskompetenz. Einfach damit man das gemeinsam nutzen kann, eben auch für Shared Decision Making und für mehr Patient Empowerment. Also, dass Patienten sich selbst wirksamer fühlen und nicht als im System gefangen sozusagen.
Herr Bauernfeind?
Ja, tatsächlich Gesundheitskompetenz voranbringen durch entsprechende Bildungsangebote in den Schulen, in den auch gegebenenfalls in Schulfach Gesundheit und Gesundheitskompetenz, aber eben auch weitergehen, dass wir lebenslang Gesundheitskompetenz steigern können, um so dann auch ein größeres Verständnis für die Menschen haben. Erstens, wie sie sich für sich, was sie für ihre eigene Gesundheit tun können, aber auch, wie sie sich sicherer und besser im Gesundheitswesen bewegen können und das natürlich gerne verknüpft mit auch Digitalkompetenz und digitaler Gesundheitskompetenz, weil da ist das ist schon richtig. Digitale Tools wie die EPA werden da ein Schlüssel zum Erfolg sein.
Frau Schuler?
Ich würde mir wünschen, dass neue Erkenntnisse und Forschungen und auch Innovationen schneller ins System integriert werden können, dass auch Digitalisierung und KI nicht Jahre brauchen und dann auch nicht fest sind, so wie sie sind, sondern auch verändert werden dürfen, sich weiter optimieren dürfen und dann nicht erst mal 2 Jahre durch einen Regulationsprozess gehen müssen, dass wir hier auch einfach schneller es verfügbar machen können.
Vielen herzlichen Dank für diese tollen Vorschläge und das wahnsinnig spannende Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass die Leute an den entscheidenden Stellen die Not genauso wie sie erkennen und das nicht weiter aufschieben und die Potenziale, die offensichtlich da sind, was zu ändern, dann auch nutzen, damit wir eben auch in Zukunft ein sehr gutes und vielleicht sogar noch viel besseres Gesundheitssystem haben, als wir das gerade haben. Ich verabschiede mich damit.
Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Weitere Informationen finden Sie in der Sidebar. Bis zum nächsten Mal.